ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Mein Name ist Christian Erl. Ich bin Reporter und Moderator bei MDR Aktuell und vertrete in dieser Folge ein letztes Mal noch fürs Erste Tim Deisinger. Wir sprechen in diesem Podcast regelmäßig über den Krieg gegen die Ukraine und ordnen ein, was militärisch wie politisch im Zuge dieses Krieges passiert. Und wir tun das mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler. Schön, dass Sie wieder dabei sind, Herr Bühler. Hallo.
Hallo, Herr Erl. Tag.
Heute schauen wir nicht auf die Frontlage, sondern auf die politische Lage in Kiew, die sich in den vergangenen Tagen, vielleicht kann man sagen, zugespitzt hat. Drei Themen möchte ich dabei besprechen mit Ihnen, Herr Bühler. Erstens den Friedensvorschlag, den Präsident Zelensky gemeinsam mit den USA und Europa erarbeitet hat. Zweitens die Korruptionsermittlungen im engsten Umfeld des ukrainischen Präsidenten. Und drittens die Forderung seines entlassenen Verteidigungsministers Fedorow nach Wahlen mitten im Krieg. Wir zeichnen diese Folge, Nummer 364 ist es, auf am Dienstag, den 25. August. Es ist jetzt 12.53 Uhr, Veröffentlichung dann am Mittwoch, den 26. August nachmittags. Herr Bühler, wir wollen schwerpunktmäßig über die innenpolitischen Probleme sprechen, die der ukrainische Präsident Zelensky aktuell hat. Wir fangen aber wegen der Aktualität dennoch mit der Außenpolitik an. Am Montag, da war der ukrainische Unabhängigkeitstag. Und am Sonntag, also am Vorabend, hat Präsident Zelensky erklärt, gemeinsam mit den USA und Europa sei ein Plan zur Beendigung des Krieges erarbeitet worden. Es fallen die Worte Waffenstillstand, es fällt das Wort Truppenabzug von der Front und freie Wirtschaftszone. Das klingt sehr gut natürlich, aber ist es auch erreichbar nach Ihrer Einschätzung in der aktuellen Lage, Herr Bühler?
Also er hat in der Tat am Sonntag von diesem gemeinsam mit den USA und Europa erarbeiteten Plan zur Beendigung des Krieges gesprochen. Waffenstillstand war eins der Punkte und dann ein schrittweiser Abzug von Truppenteilen beider Seiten entlang der Front. Und er hat gesprochen von einer freien Wirtschaftszone in der Ukraine, wohl kontrolliert durch einen Drittstaat, wer auch immer das machen soll. Also von den Sprechern der Außenministerien Deutschlands, Frankreichs, Großbritannien wurde am Montag dann bestätigt, dass es Gespräche mit den USA und der Ukraine zu einem gemeinsam abgestimmten Verhandlungsrahmen gäbe. Das gilt also sinngemäß für alle drei Stellungnahmen, aber Inhalte wurden da nicht bestätigt. Mir scheint das alles zurückzugehen auf dieses Londoner Treffen, E3-Treffen, also zwischen Präsident Macron, Bundeskanzler Merz und Premierminister Starmer damals noch. Das war Anfang Juni. Da hat auch Präsident Zelensky mindestens zeitweise teilgenommen. Und seither gibt es offenbar Gespräche auf Diplomatenebene in die Richtung eines Verhandlungsformats ukrainisch-russischer Gespräche unter aktiver Einbeziehung der USA und Europas. Darüber hat die New York Times in der letzten Woche unter Berufung auf anonyme Regierungsquellen, wie immer, aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien berichtet. Es scheint aber so zu sein, dass dies kein fertiger Friedensplan ist, sondern der Vorbereitung eines Waffenstillstands und der Aufnahme von direkten Friedensverhandlungen dienen soll. Die drei genannten Staatschefs hatten ja in London schon ihre Bedingungen damals formuliert. Also ein gerechter, dauerhafter Frieden mit einem sofortigen, umfassenden Waffenstillstand. Das war die eine Forderung. Die aktuelle Frontlinie soll dann der Ausgangspunkt für Verhandlungen sein. Man fordert rechtlich verbindliche Sicherheitsgarantien, man fordert eine multinationale Schutztruppe und will die russischen Vermögenswerte, die da eingefroren sind, so lange behalten und eingefroren lassen, solange die Ukraine für die Kriegsschäden nicht entschädigt wird.
Konkrete Details zu etwaigen Gebietsfragen, die ja, gehe ich mal von aus, sehr, sehr wichtig sein werden, wurden aber nicht genannt. Sie, Herr Bühler, sind ja gut vernetzt. Haben Sie eine Ahnung oder vielleicht sogar Informationen, ob dazu schon Einzelpunkte oder, Sie nennen das ja immer Rahmenbedingungen, Leitplanken, vielleicht könnte man es auch nennen, in diesem Plan zu finden sind?
Also es wurde ja bereits in London betont, das hatte ich gerade nicht erwähnt, dass Grenzen nicht mit Gewalt verändert werden dürfen. Also die, das ist die territoriale Integrität eines Landes, genauso wie die Souveränität eines Landes, und das ist Völkerrecht. Es ist richtig, dass diese Festlegung in der UN-Charta und auch in diversen anderen völkerrechtlich verbindlichen Verträgen der Ausgangspunkt von Verhandlungen sein muss. Es wäre aus meiner Sicht vollkommen falsch, wenn man schon vor den Verhandlungen in dieser Frage öffentlich Zugeständnisse machen würde. Und insofern finde ich es richtig, dass man sagt, wir frieren den Krieg ein, wir machen einen Waffenstillstand entlang der Frontlinie und dann beginnen wir die Verhandlungen.
Ich frage das auch, weil etwa der Politikwissenschaftler Johannes Fawig auf X gerade wieder gefordert hat, auf, Zitat, schmerzhafte, aber notwendige Verhandlungen hinzuarbeiten, Zitat Ende, anstatt so zu tun, ich gebe das jetzt mal sinngemäß wieder, als könne die Ukraine den Krieg gewinnen. Und dass sich die Ukraine damit abfinden muss, am Ende dieses Krieges vielleicht weniger Gebiet zu haben als vorher, ist doch durchaus eine realistische Einschätzung, oder?
Also man muss dazu sagen, ich habe diesen Post da auf X auch gelesen von Professor Fawig. Er macht sich da die zentrale Schlussfolgerung aus einem Artikel in einem amerikanischen Medium zu eigen. Der Satz lautet wörtlich, eine Mischung aus Wunschdenken und Falschinformationen hält die Vorstellung eines militärischen Sieges der Ukraine am Laufen und untergräbt dadurch die Chance auf schmerzhafte, aber notwendige Verhandlungen. Zitat Ende. Ich halte diese Schlussfolgerung für falsch. Und meine auch, dass sie in diesem Artikel von Branko Marcetic nicht sauber und faktenbasiert abgeleitet ist. Ich halte es für falsch, das vermeintliche Recht des Stärkeren höher zu priorisieren als den Willen des Opfers zu seiner Selbstverteidigung. Insofern ist der ganze Artikel einseitig und basiert zudem auf einem völlig falschen Verständnis von militärischem Sieg. Sieg der Ukraine, und das haben wir häufiger besprochen schon, Sieg der Ukraine ist die Abwehr des völkerrechtswidrigen und brutalen Angriffs Putins, nicht mehr und nicht weniger. Natürlich kann Russland als Nuklearmacht nicht besiegt werden, in dem Sinne, wie der Autor offenbar Sieg versteht. Nun zu den Gebietsverlusten, die Sie in Ihrer Frage ansprechen. Es sind nicht nur die möglichen Gebietsverluste, die man da sehen muss. Es sind die Millionen Binnenflüchtlinge, die ihre Heimat im Osten der Ukraine verlassen mussten und nun als Binnenflüchtlinge im Westen der Ukraine oder gar im Ausland leben. Es geht also nicht um Gebiete, sondern es geht um Menschen. Und das wird häufig vergessen. Es geht um die Menschen, die unter Zwang in den besetzten Gebieten in der Ukraine leben müssen. Es geht um Menschen, darunter auch Kinder, die nach Russland verschleppt wurden. Es geht um Menschen, die ihr Dasein in russischen Straflagern in Sibirien fristen müssen. Der Widerstand in der Ukraine orientiert sich auch an dem, was die Menschen in den besetzten Gebieten sehen und auch in Russland selbst. Sie, die Ukrainer, wollen in Freiheit und selbstbestimmt leben. Es geht auch um die vielen Opfer, die die ukrainischen Familien zu beklagen haben, an Zivilisten, an Soldaten, für deren Tod und Verwundung an Leib und Seele der Kriegsverbrecher Putin und seine Kriegsverbrecher vor Ort verantwortlich sind. Also nochmal, es geht nicht nur um Gebiete, sondern es geht um das gesamte Szenario. Es geht in erster Linie um die Menschen, die dort gelebt haben oder dort immer noch leben.
Dann blicken wir nach innen, Herr Bühler, auf ein innenpolitisches Dauerthema in der Ukraine, und zwar die Korruption. Seit November erlebt die Ukraine einen schweren Korruptionsskandal. Rund 100 Millionen Dollar sollen aus dem staatlichen Energoatom-Konzern abgezweigt worden sein. Der mutmaßliche Kopf des Netzwerks heißt Timo Mindic, ein enger Freund und früherer Geschäftspartner Selenskys gewesen. Der ist Stunden vor den ersten Durchsuchungen vergangenen Jahres aus dem Land geflohen. Zwei Minister sind zurückgetreten damals. Aktuell ermittelt die Antikorruptionsbehörde NABU gegen ein Netzwerk, das ebenfalls wieder weit in Selenskys Umfeld und das Präsidialamt reichen soll. Mal ganz direkt gefragt, verliert Selenskyj gerade die Kontrolle über sein eigenes Umfeld, oder ist das was, also für mich klingt das zumindest nicht normal so?
Naja, ich würde das gerne noch ein bisschen näher betrachten, ein bisschen aufdröseln, wie man so sagt. Dieser Timur Mindic, das ist ein krimineller ukrainischer Geschäftsmann, der jetzt auf der Flucht ist und der international mit Haftbefehl gesucht wird. Er betrieb den Vorwürfen nach ein großes Korruptionsnetzwerk, das von Firmen eine Provision von 10-15% einer Vertragssumme gefordert hat und auch offensichtlich bekommen hat. Dass Mindic ein enger Freund Zelenskys ist, das ist nach ukrainischen Medien nicht belegt. Noch nicht mal eine persönliche Bekanntschaft ist belegt, das muss man auch wissen. Dieser Mindic kannte wohl ehemalige Geschäftspartner von Zelensky aus einer Zeit vor der Präsidentschaft, aber ein direkter Zugang zu Zelensky selbst ist bisher überhaupt nicht erwiesen. Die beiden Minister, von denen Sie gerade sprachen, Verteidigungsminister Rustem Umarov und der Energieminister Hermann Halutschenko, die mussten zurücktreten, weil in ihren Ministerien und damit in ihrem Verantwortungsbereich kriminelle, korrupte Netzwerke wie das von Mindic existierten. Eine persönliche Verwicklung wird ihnen nicht vorgeworfen. Es handelt sich auch nicht um einen neuen Skandal, sondern immer noch um denselben Skandal, um den Energoatom-Konzern, der bereits im November letzten Jahres, wie Sie gesagt haben, für Aufsehen gesorgt hat. Aber jetzt wurden Mitschnitte von Telefonaten von Mindic von den Antikorruptionsbehörden veröffentlicht. Das geschah etwa ab Mitte Juni bis Anfang Juli diesen Jahres. Die ukrainischen Medien veröffentlichten sie und lösten weitere Fragen auf. Eine davon war, dass Mindic eine Kaution von 3 Millionen für ein inhaftiertes Bandenmitglied zur Verfügung stellen wollte. Es war aber Schwarzgeld, wohl aus den Provisionen, die er vorher von Firmen kassiert hat. Die Spur reicht in eine ukrainische Staatsbank. Sie soll mitgeholfen haben, das Schwarzgeld zu waschen. Ob nun, und jetzt sind wir beim Umfeld des Präsidenten, die stellvertretende Leiterin des Präsidialamts davon wusste, ist ebenfalls nicht belegt. Gegen sie wird gemäß ukrainischer Medien nicht strafrechtlich ermittelt. Sie musste gehen, weil sie in einem der Telefonmitschnitte von Mindic mit einem Dritten als eine mögliche Kontaktperson genannt wurde. Ob sie eine solche Funktion ausgeübt hat, das weiß man auch nicht. Und das ist auch nicht belegt oder beziehungsweise noch nicht ermittelt. Also man muss ganz sorgfältig, glaube ich, aufpassen, dass man dort nicht in einen Reflex kommt. Ein Korruptionsskandal jagt den anderen und das ist dann das Umfeld des Präsidenten, das davon betroffen ist. Also ich kann jetzt eine unmittelbare Betroffenheit des Präsidenten nicht erkennen und insofern stellt sich auch die Frage für mich nicht, ob er gerade die Kontrolle über sein Umfeld verliert. Es ist, glaube ich, nicht sein Umfeld, sondern es sind Leute, die in der Regierung arbeiten, denen jetzt Vorwürfe gemacht werden oder die dort hineingezogen werden, vielleicht auch unschuldig hineingezogen werden. Auf jeden Fall muss man da ein bisschen vorsichtig sein, weil es hat natürlich auch Auswirkungen auf die Ukraine und auf die gesamte politische Situation.
Präsident Zelensky hat ja auch betont, dass die Korruptionsbehörde oder die Antikorruptionsbehörde keine persönlichen Fragen an ihn hatte. Dennoch die Frage, was bedeutet so ein Dauerskandal für die Glaubwürdigkeit der Ukraine in einem angestrebten EU-Beitrittsprozess, den sie ja gerne hätten, wenn Korruptionsbekämpfung eine zentrale Voraussetzung ist für den Beitritt zur EU?
Also solche Korruptionsskandale haben der Ukraine gerade noch gefehlt in ihrer augenblicklichen Lage. Es bleibt ja immer etwas hängen, selbst wenn die Ermittlungen später feststellen sollten, dass es keine persönliche Schuld für einzelne Menschen gegeben hat. Aber Ermittlungen brauchen eben Zeit und das ist auch so, dass Vorurteile schnell mal im Raum stehen und nicht jeder sehr sorgfältig mit den Informationen umgeht. Nach meiner Beobachtung sehen das die ukrainische Öffentlichkeit und die politische Führung im Land ebenfalls sehr kritisch. Allen ist natürlich bewusst, dass solche Skandale krimineller Netzwerke dem Ruf und dem Ansehen der Ukraine enorm schaden, bis hin zum EU-Beitritt. Also entweder jetzt sofort oder auch später. Wenn die Ermittlungen ergeben, dass möglicherweise doch Regierungsoffizielle oder Politiker Teil des Netzwerks waren. Innenpolitisch Dann bei den Unterstützerstaaten und deren Rüstungsbetrieben nicht zu vergessen und politisch natürlich weltweit. Es nützt dazu in erheblichem Maße der russischen Propaganda, die das Thema natürlich sofort aufgriff und auch denen, die die russische Propaganda gerne weiterverbreiten. Auch denen nützt das natürlich. Abschließend, ich glaube, das Positive darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Die Ukraine verfügt über zwei weisungsungebundene Antikorruptionsbehörden, die bereits genannte NABU und dann die Staatsanwaltschaft für Korruptionsfälle und ich ergänze noch dazu einen eigenen Gerichtshof für Korruptionsfälle. Die Ermittlungsarbeit dieser Behörden, die ist offenkundig sehr intensiv und ohne Ansehen von Person und Dienststellung der Verantwortlichen werden diese Ermittlungen geführt. Und das stimmt einen dann doch etwas versöhnlicher. Ich habe dieser Tage einen Kommentar im Kiew Independent zu diesem Korruptionsfall gelesen. Und sinngemäß, Zitat, Korruption ist wie ein Krebsgeschwür. Wenn man das entdeckt, kann es schmerzhaft sein. Noch schlimmer ist es aber, wenn man es nicht entdeckt, Zitat Ende. Und dem kann ich mich nur anschließen.
Dann kommen wir zu einem weiteren Problem, denn es ist nicht das einzige, das der ukrainische Präsident Zelensky gerade vor sich hat, innenpolitischer Natur, nämlich Mikhailo Fedorov. Im Juli entlassener Verteidigungsminister, hat in den vergangenen Tagen sich mehrfach zu Wort gemeldet. Auch im Verteidigungsministerium will er weit verbreitete Korruption ausgemacht haben. Namen nennt er da zwar keine, aber er stellt die Behauptung auf, dass Hunderte sich daran gewöhnt hätten, am Staatshaushalt zu verdienen. Erstens, wie plausibel glauben Sie, ist das? Und können die westlichen Partner das hinnehmen, wenn es stimmt? Weil immerhin fließen da ja wirklich erhebliche Summen in die Ukraine-Hilfe.
Also die westlichen Partner nehmen das natürlich überhaupt nicht hin, aber es ist die Frage, ob es stimmt. Wenn es denn wirklich so wäre, dann hätte Mikhailo Fjodorow ja 7 Monate handeln können. Hätte er nicht mal selbst ermitteln müssen, sondern den Verdacht nur an die NABU und an die Staatsanwaltschaft weiterleiten können, hat er nicht gemacht. Wenn man sich seinen Vorgänger ansieht, den ehemaligen Verteidigungsminister Umarov, er musste gehen, weil es Korruption in seinem Verantwortungsbereich gab. Ein Grund mehr, Herrn Fjodorow nicht mehr mit der Aufgabe des Verteidigungsministers zu betrauen. Es gab das Vorbild Umarov, der sich persönlich nicht bereichert hat. Gegen ihn wird persönlich nicht vermittelt. Und das können Sie jetzt übertragen auf den Fall Mikhailo Fedorov. Die westlichen Partner, ich sagte es gerade schon, nehmen das nicht hin. Da gibt es nicht öffentliche Gespräche dazu, da gibt es strenge Compliance-Vorschriften. Wie gesagt, nicht nur der ukrainischen Führung, sondern auch bei uns ist man sich der enormen Sprengkraft solcher kriminellen Machenschaften ganz sicher bewusst.
Aus meiner Sicht noch mehr Störpotenzial hat vermutlich eine weitere Forderung, die Fedorow jetzt auch schon mehrfach geäußert hat, nämlich die Forderung nach Wahlen trotz dem in der Ukraine ja noch anhaltend Kriegsrecht. Zelensky sieht das als Risiko und sagt, das würde das Land auseinanderreißen. Herr Bühler, jetzt kann man die Forderung nach Neuwahlen und alles andere, was Fedorow da so in den letzten Wochen von sich gegeben hat, vielleicht doch als gekränktes Ego eines entlassenen Ministers lesen, der aber andererseits auch ziemlich beliebt war. Haben Sie auch diesen Eindruck, dass das nur gekränktes Ego ist oder liegt da noch was anderes dahinter?
Ich glaube schon. Ich glaube, Sie haben recht. Auf jeden Fall zeigt es leider den offenbar grenzenlosen Ehrgeiz eines jungen Mannes, der sich alles zutraut, der aber außerhalb seines Kompetenzbereichs der Digitalisierung, wo seine Leistungen als Digitalisierungsminister unbestritten waren, der jetzt an seiner Verantwortung als Verteidigungsminister im Krieg, im Fokus der Weltpolitik und in der politischen Führung seines Verantwortungsbereichs einfach gescheitert ist. Auch weil er zu schnell, zu viel wollte, vor allem Kompetenzen und Mitgestaltung der strategischen und operativen Führung, die dem Aufgabenbereich des militärischen Oberbefehlshabers obliegt, dessen Vorgesetzter der politische Oberbefehlshaber ist, also der Präsident Zelensky und nicht der Verteidigungsminister. Das hat übrigens der Präsident Zelensky auch am Unabhängigkeitstag, also gestern in einem Hintergrundgespräch, das da freigegeben worden ist, auch so oder so ähnlich auch gesagt, dass das auch mit ein Grund für seine Nichtberufung für die neue Regierung war, / Entlassung aus seinem, von seinem Dienstposten. In den Bereichen, in denen er selbst zuständig war als Minister, da war er nicht erfolgreich. Zum Beispiel bei den Beschaffungsprozessen. Es gibt ja, Sie haben es gerade zitiert, nach seiner eigenen Aussage noch immer korrupte Netzwerke. Das Personalproblem der Soldaten ist nach wie vor nicht gelöst. Die Rekrutierung und die Methoden dazu, die stehen nach wie vor in der Kritik. Das sind jetzt nur Beispiele. Dazu passt, dass er nun öffentlich sagt, man bräuchte Neuwahlen in der Ukraine. Er hat es ein bisschen weicher ausgedrückt. Also Neuwahlen trotz des Kriegsrechts. Wie das funktionieren soll, hat er nicht gesagt. Es geht ja nach 4,5 Jahren Krieg nicht nur um die Präsidentenwahl, sondern es geht auch um die Parlamentswahl und dann natürlich auch um die Wahlen auf der regionalen und auch auf der kommunalen Ebene, die ja ebenfalls ausgesetzt sind. Also bei diesem Vorschlag Neuwahlen, auch wenn er es etwas weicher gesagt hat, wie ich es gerade schon angedeutet habe, da gehen noch nicht mal seine Unterstützer mit, die für ihn demonstriert haben. Es gibt Beobachter in der Ukraine, die jetzt einen deutlichen Rückgang bei den Demonstrationen sehen. Auf jeden Fall gehen die ukrainischen Wahlberechtigten nicht mit. Der Anteil derer, die sofortige Wahlen auch im Krieg fordern, liegt seit 2-3 Jahren, also seit die Diskussion geführt wird, auch aus Russland und auch bei uns, von denen, die die russische Propaganda da weiter verbreiten, die liegt bei stabil 10-15%. Also eine deutliche Minderheit, die sagt, wir brauchen Neuwahlen. Der Rest von 85-90% können sich Wahlen nach dem Waffenstillstand vorstellen, das sind etwa 20-25%, und eine Mehrheit von 55-60% wollen Wahlen erst nach einem Friedensschluss. Eine Änderung des Gesetzes über das Kriegsrecht hinsichtlich Wahlen müsste im Parlament der Rada beschlossen werden. Auch dort gibt es keine Mehrheit für eine solche Änderung des Kriegsrechts und erst recht nicht bei Vorliegen von Umfragenwerten der Bevölkerung, wie ich sie gerade zitiert habe.
Ich meine, für mich steckt natürlich trotzdem die demokratietheoretische Frage dahinter. Wie lange kann ein ukrainischer Präsident unter Kriegsrecht regieren, ohne dass seine Legitimation irgendwann in Frage steht? Ich glaube, die Briten hatten im Zweiten Weltkrieg 35 die letzten und dann nach Beendigung des Krieges 45 die nächsten. Also 10 Jahre lagen dazwischen. Aber wie beurteilen Sie das? Irgendwann, wir hoffen natürlich, dass dieser Krieg nicht noch weitere 4-5 Jahre geht, aber irgendwann muss man es doch vielleicht auch machen. Oder wie sehen Sie das?
Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Krieg noch ein paar Jahre geht. Aber ich sehe das jetzt weniger demokratietheoretisch, sondern mehr praktisch. Ich meine, er kann so lange regieren, wie er es physisch und psychisch einfach noch kann. Man muss sich ja diese schwierige Aufgabe vorstellen, sein Land und sein Volk in diesem Krieg zu führen, dabei auch als politischer Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee für die Erfolge und Misserfolge der militärischen Seite verantwortlich zu sein, für jeden Skandal verantwortlich zu sein, ständig weltweit um politische Unterstützung der Ukraine zu werben, bei den Unterstützerstaaten um Hilfe zu betteln, ständig auf der Hut zu sein, die Informationshoheit weltweit nicht zu verlieren, mutmaßliche Skandale aufzuklären und ihre Wirkungen einzugrenzen. Also ich glaube, die Liste konnte man fortführen. Und wenn er das so umfassend und umtriebig weiter fortführt, dann wird er sich auch seine Legitimität erhalten. die heute nicht durch Wahlen, sondern durch Umfragen belegt werden und belegt werden müssen, was anders nicht geht. Die Legitimität nach dem Gesetz ist aber ohnehin vorhanden, weil es das Kriegsrecht ja so vorsieht. Und das Kriegsrecht ist demokratisch beschlossen worden vom Parlament, das Gesetz für das Kriegsrecht. Und insofern ist die Legitimität absolut vorhanden und eben auch das Ansehen und die Zustimmung der Bevölkerung durch die Umfragen.
Vielleicht einmal zusammenfassend, Herr Bühler, ich versuche mal so eine Art Klammer zu finden zu dem, was wir eingangs dieser Podcast-Folge gesagt haben. Mein Eindruck ist jetzt, es scheint innenpolitisch, naja, zumindest ein bisschen was gegen Selenskyj zu laufen, auch wenn das nicht immer von einem Großteil der Bevölkerung gedeckt ist, ist es doch zumindest lautes Geklapper, das vielleicht auch stört. Ist der eingangs diskutierte Friedensplan, über den wir da gesprochen haben, oder ein Rahmenplan für einen Frieden auch eine Nachricht, die mit so einem außenpolitischen Erfolg, den er ja da offenbar präsentieren konnte, von diesen Schwierigkeiten ablenken soll oder zumindest ablenken kann, damit er wieder Rückhalt in der Bevölkerung bekommt?
Also natürlich will er als Präsident der Erste sein, der auch die Rolle der Ukraine in der Frage der Diplomatie mit den USA und den Europäern herausstreicht. Auch die Botschaft, die Ukraine steht nicht alleine da, ist dabei sicher wichtig. Ich denke, das hätte er auch ohne Korruptionsskandal und Nachkarten von Michailo Fedorov so gemacht. Ob das ein Erfolg wird, das werden wir noch sehen. Es waren ja beim Unabhängigkeitstag viele Staatschefs in Kiew vertreten. Aus Deutschland war der Außenminister in der Ukraine nicht nur in Kiew, sondern auch in Charkiw, 20 Kilometer hinter der Front. Es fehlten die von Trump angekündigten Steve Witkoff und Jared Kushner, also die Unterhändler von Trump. Witkoff war ja schon insgesamt 8 Mal in Moskau, teilweise von Kushner begleitet. Jetzt sagt ein anonymer amerikanischer Regierungsvertreter zu einem Journalisten von Radio Liberty, die Bedrohung in Kiew durch Raketen sei zu groß und man müsse die Reise verschieben. Naja, also vielleicht war auch die Reise mit dem Zug von Polen nach Kiew zu unbequem und gefährlich. Also wir wollen das jetzt alles nicht unterstellen. Vielleicht ist es aber auch so, dass das Ganze aus Sicht der amerikanischen Regierung heute noch nicht so weit gediehen ist, dass man das am Unabhängigkeitstag mit verschiedenen europäischen Staatschefs und mit Selenskyj erörtern kann. Auf jeden Fall kommt es ja auf die Position der US-Regierung an, zu dem, was seit Anfang Juni erarbeitet wurde. Da wird es wohl noch etwas dauern, bis der Rahmen für die Waffenstillstands- oder gar Friedensverhandlungen stehen wird. Und eines dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, wir dürfen Putin nicht vergessen. Er hat ja nun gerade in den letzten Tagen keine Gelegenheit ausgelassen, um Botschaften zu senden, die genau das Gegenteil von Waffenstillstands- oder Friedenssignale sind und waren. Die Ukraine habe die Büchse der Pandora geöffnet, sagt der Mann, der das von ihm als Brudervolk genannte Volk der Ukrainer nun seit 4,5 Jahren mit Krieg und Tod überzieht. Es mag Erfolge in der Abstimmung der Europäer mit den USA und der Ukraine geben, aber bei Putin sehe ich tatsächlich nur ein Festhalten an seinen postulierten Kriegszielen, die weit über den möglichen Geländegewinn im Donbass hinausgehen.
Passend dazu hätte ich noch einen Hörtipp für alle, die beim Thema Ukraine sich weiter auf dem Laufenden halten wollen. Unser MDR-Podcast Putins Krieg. Der begleitet den Krieg seit seinem Beginn. Dort gibt es Interviews und Berichte, die das aktuelle Geschehen einordnen und zeigen, welche Folgen der Krieg für die Ukraine hat, für Russland, für Europa und die Welt. Zu hören das Ganze in der ARD Sounds App. Den Link finden Sie in den Shownotes. Herr Bühler, herzlichen Dank bis hierhin für die Einordnung. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie uns Anmerkungen oder Themenwünsche schicken wollen, dann tun Sie das gerne per Mail unter general@mdraktuell.de oder rufen Sie uns an unter der kostenlosen Rufnummer 0800 637 3737 und sprechen uns was auf. Die nächste Folge, dieses Podcasts von Was tun, Herr General, ist geplant für Mittwoch, den 2. September. Dann wieder mit meinem Kollegen Tim Deisinger nach Wochen der Abwesenheit. Herr Bühler, ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Herrn Deisinger, bedanke mich für Ihre Zeit und sage auf Wiederhören.
Herr Erl, vielen Dank für Ihre Vertretung von Herrn Deisinger, für die 8 Podcasts, die wir gemeinsam gemacht haben. Und ich glaube, das sind nicht die letzten, denn irgendwie deutet sich schon wieder ein Urlaub oder eine Abwesenheit von Herrn Deisinger an, ja, im Herbst.
Unverschämt, dass der 2-mal im Jahr Urlaub macht, der Herr
Deisinger. Er wird uns hören in Kroatien.
Und das Podcast-Equipment nicht wie Sie mitnimmt. Im Oktober hören wir uns, glaube ich, wieder. Bis dahin.
Bis dahin.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.